Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen. Mein Name ist Carlo Link und ich begrüße euch im Radio 100,7 für den feierten Teil aus dem Konferenzzyklus Kulturgeschichte Lützeburg von den 50er bis heute, den der 16. Dezember 2019 am KP zu Ettelbrück abgeholt wurde. Lützeburg auf Feldkehr setzen, Kulturpolitik vom Nation Building zum Nation Branding, so war der Vortrag von Fabio Spirinelli von der Uni Lützeburg überschrieben. Zu der Konferenz geht es ein PDF vom Konferencier, die wir freundlichkeitshalber auf unserem Site diffusieren können. Das Wort gebe ich gleich dem Fabio Spirinelli.
Ich werde dann für dich mal mit einer Reihe Zitate aufhängen, für ein bisschen zu erklären, für was ich gerade den Titel von meinem Vortrag ausgewählt habe, also Lützeburg auf Wahlkarte setzen. Wie im November bei einer Pressekonferenz das Projekt von Minatrail präsentiert wurde, den in Zusammenarbeit mit UNESCO für 2022 sollte fertig gehen, wurde ein Tageblatt das Projekt am Ziel erklärt, den Minat auf die nationale und internationale Landkarte vom Tourismus zu setzen. Was für eine Region geht, geht auch für ganz Land. Und wie vom Kulturjahr 1995 für Lützeburg europäische Kulturhauptstadt war, hat der demolische Premier Jacques Santer an der Chambre deklariert, dass es der Moyen wäre, für Lützeburg auf die internationale kulturelle Bühne zu setzen. In 2004, wie der François Bilsche Minister für Kultur und Recherche war, wurde in einem Interview mit dem Quotidien kommentiert, dass Lützeburger Kino geholfen hat, Lützeburg auf die Karte zu setzen. Der Kino gab als Marktgebild Image de Marque Dinge. Am Kader von der Weltausstellung zu Shanghai 2010 wurde Jean-Claude Wesk von der Handelskammer, von auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive natürlich, gesagt, dass am Ende von der Ausstellung Lützeburg auf der Weltkarte platziert wäre. Dass Lützeburg auf Karte setzen wohl ein beliebter Ausdruck ist, hat der Forscher Morgan Meyer in ähnlicher Art und Weise auch schon konstatiert. Allerdings ist es ja nicht nur bei Politikern, so wie wir es gesehen haben. Es geht mir natürlich nicht darum, eine Geografie kurz zu halten und zu erklären, wo Lützeburg dann nur auf der Weltkarte zu finden ist. Was ich in Oven will nachvollziehen, ist, wie sich Kulturpolitik zu Lützeburg zentral der Nachkriegszeit verändert hat, wie Kulturpolitik sich in einem bestimmten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontext angeschrieben hat. Ich werde an dem Überblick, den ich proposiere, zwei Thesen abbauen, die als rote Fuhren werden dingen. Erstens, dass am Laufe der Jahrzehnte der geografischen Horizont, auf die Lützeburg zurückgegriffen wird, für Modelle sichern zu gehen, sich erweitert wird von den Nobischländern auf den internationalen Niveau. Zweitens, dass die Idee von der Nation immer präsent war in der Kulturpolitik und dass wir von einem Nation Building an der ersten Halschen vom 20. Jahrhundert zu einem Nation Branding am 21. Jahrhundert übergegangen sind. Wenn ihr über Kulturpolitik schwätzt, könnt ihr noch nicht erlernen, sich mit dem Begriff auseinanderzusetzen. Aus einer historischen Perspektive kann ich keine klare Definition von Kulturpolitik geben, weil sie selber im Laufe der Zeit changiert hat. Sie kann nicht auf etwas Bestimmtes fixiert gehen, gerade auch, weil sie sich mit einem Objekt, also Kultur, auseinandersetzt, wo sie für ihn noch eine andere Vorstellung davon hat und die auch im Laufe der Zeit changiert hat. Die bestmögliche Definition für meinen Zwecke, die ich fand, war von den zwei Forschern David Bell und Kate Oakley proposiert, gehen beide sie kein Historiker. Latinen als Kulturpolitik, what governments at various scales choose to do or not to do in relation to culture. Nicht jeder muss mit der Definition verstanden, sind uns das auch ganz weit gehalten. Mäser kennen eine Reihe wichtiger Aspekte an. Erstens kann Kulturpolitik auf verschiedenen Niveaus stattfinden, von lokal bis supranational. Zweitens ist Kulturpolitik eine Politik Publik, sie kann nicht mehr von öffentlichen Autoritäten umgesetzt gehen, was auch in der Literatur generell unerkannt wird. Und drittens ist Kulturpolitik ein aktives Schwer, etwas nicht zu machen, kann genauso gute Schwer sein von einer Regierung wie etwas zu machen. Der Challenge von meinem Vortrag besteht natürlich nur daran, eine Geschichte von 70 Jahren so zu kondensieren, dass sie in den zeitlichen Kader passt. Schon als auch müssen eine Schwer treffen. An meinem Vortrag werde ich erstens mich auf die staatliche Kulturpolitik konzentrieren. Es soll nicht heißen, dass es keine kommunale Kulturpolitik zum Beispiel gibt, ganz am Gegenteil. Das ist aber ein Bereich, den an der Literatur kaum analysiert ging. Und du stellst dich auch immer froh, wie ein Gemeng will ihn da holen, für das zu illustrieren, oder wie ein Gemengen will ihn holen, für du Vergleiche zu ziehen. Und zweitens, kulturelle Diplomatie, also ein Échange, zum Beispiel durch bilaterale Verträge oder die Präsenz von Lützeburg an internationalen Organisationen, wird auch nicht am Vordergrund vom Vortrag stehen, nehmen dann, wenn wichtig ist, für die Situation zu Lützeburg zu erklären. Und drittens, mein Fokus auf die staatliche Kulturpolitik wird auch nicht auf die Situation von den Künstlern im Laufe der Zeit angehen. Ich meine, das ist auch etwas, was zum Teil an anderen Vorträgen an diesem Konferenzzyklus auch geschwärzt wird, das ist sicherlich auch besser, wie ich heute kein Teil machen. Ich werde mit meinem Vortrag dann mit der Nukriegszeit aufhängen. Allerdings muss ich auch ein paar Mal Referenzen auf die Tschechenkriegszeit machen, eine Zeit, an der Kulturpolitik emblematisch war für den Nation-Building. Effektiv ist es nämlich so, dass der Zweite Weltkrieg auch nicht an allem einen Bruch markiert hat und dass es doch Kontinuität gab. Nach den Jahren von der deutschen Besatzung an der Befreiung von Lützburg war die erste Priorität den Abbau vom Land. Am Kader vom neuen internationalen System wird Lützburg seine Neutralität abgehen. Generell hat Kulturpolitik an der direkten Nachkriegszeit eine echte innergeordnete Rolle gespielt. Auch wenn es ein paar Initiativen gab, die mit Kulturpolitik in Relation stungen, besonders im Kontext von der Rekonstruktion und der Restitution. Zum Beispiel gaben Erfahrungen investiert, für Kunstwerke rum auf Lützburg zu kriegen und zu restituieren, die während der Besatzung illegal exportiert gaben, auch illegal laut den Gesetzen von der deutschen Zivilverwaltung. Den Hauptresponsablen für die Rekuperation von Kunstwerken war der Georges Schmidt, den interessanterweise gleichzeitig Konservateur Adjoint am Staatsmuseum war, während der Besatzung engagiert gauf und auch während der Besatzung für die Akquisitionen vom Musee responsabel war. Davor von der Rekuperation hatten sich aber nicht auf das Staatsmuseum selber bezogen und Werke, die während der Okkupation abgekauft gaufen. Ein anderes Beispiel ist der Setzung durch die Regierung von einer Commission du Livre im Oktober 1944, also kurz nachdem die Regierung aus dem Exil zurückkam. Die Aufgabe war, die Bücherbibliotheken zu rekuperieren, die Leute während dem Krieg verloren hatten oder konfiskiert wurden. Die Besatzungszeit hat sich Spuren noch an der Ausstellung zu Deutschland und zur deutschen Kultur los. Laut internen Noten von der Regierung sollen vereinzelt Lissis-Profen sich geweigert tun, an den Kuren Deutsch zu schwätzen und Lützburg benutzt tun. Der Edukationsminister war besorgt, wie das Niveau im Französischen von den Studenten, weil ihr Biograd während der Besatzungszeit Französisch verboten war. Niveau von den diplomatischen Beziehungen hat Lützburg zwei kulturelle Akkorde mit Frankreich und Belgien aufgeschlossen, die Ehe-Akkorde aus der Tschechenkriegszeit erneuert und noch mit neuen Länder wie Großbritannien. Allerdings war Deutschland oder mehr genau gesagt Bundesrepublik 1940 nicht dabei, weil sie noch immer Misstrauen hat. Allerdings war die Grundüberzeugung auf jeden Fall mal bei einem großen Teil von der kulturellen und politischen Elite, dass Lützburg ein zweisprachiges Land wäre, nicht grundsätzlich auf Frage gestellt ging. Die Überzeugung vom Bilingualismus Lützburg war damals als Dialekt gesehen, auch von der französischen und deutschen Kultur als Referenzkultur war auch fest verankert an der Tradition. Schon anfangs vom 20. Jahrhundert hatten den Batti Weber und Franz Clement bei Schriftsteller das Konzept von der Mischkultur proposiert, laut der Lützburg durch Mischung von der französischen und deutschen Kultur eine eigene Kultur geschaffen hat. Dadurch könnte Lützburg auch eine Rolle als Mediator zwischen beiden Kulturen spielen. An die Grundidee hat ihn auch nach dem Zweiten Weltkrieg rumfand, war noch an einer teils umgewandelter Version, besonders eben gerade im Kontext von der europäischen Integration. Die Krieg- und Nachkriegszeit hat noch einen Einfluss auf andere Aspekte. Im Kontext des neuen internationalen Systems hat Lützburg 1947 die UNESCO-Konvention ratifiziert. Das war das erste Gesetz an der Nachkriegszeit, das explizit auf Kultur bezogen war. Ein klarer Bruch war den Zweiten Weltkrieg aber nicht immer, wie ein Beispiel weist. Ein Arrêté von Oktober 1945 hat festgelegt, dass Mesuren, die nach der Besatzung geholt wurden für den Schutz von Sitten auf und der Natur, gehen weiter bestehen, solange sie nicht am Widerspruch zum Gesetz von 1927 über Zeit im Monument National stehen. Und auch Klassementer von Monumenten, die während der Besatzung gemacht wurden, gehen weiter gültig bleiben. An dem Text geht sich dann auch auf die Schönheit von den touristischen Gegenden Beruf und auf Wichtigkeit Fauna und Flora nur den Zerstörungen vom Krieg zu schützen. Kontinuitäten gehören übrigens auch im personellen Bereich. Ich hatte schon wieder ein Beispiel von Georges Schmidt erwähnt. Kulturpolitik von der Nachkriegszeit gehört von einer Generation geprägt, die entweder führend der Besatzung an der Kulturpolitik aktiv war oder die deutsche Besatzung aktiv miterlebt hat. Das gesagt in am Staatsapparat, aber auch im kulturellen Sektor. Pierre Frieden war bis 1942 Direktor von der Nationalbibliothek während der Besatzung Landesbibliothek und hatte Posten rum nur der Befreiung überholt. Von 1948 bis 1950 war er gleichzeitig als Minister responsabel für Art et Science, also auch responsabel für eine Kulturinstitution, wo er selber Direktor war. Die Mischung vom Minister gleichzeitig Direktor wäre heute wohl nicht mehr vorstellbar. Am Staatsmuseum haben die zwei Hauptkonservatoren Joseph Meyers für die Geschichtssektion und Marcel Heuertz für die Sektion von der Naturgeschichte weitergeschafft. Sie hatten auch schon am Museum vor dem Krieg geschafft, als Professeur détaché. An der administrativer Struktur gibt es auch eine Kontinuität par rapport zur Tschechenkriegszeit. So wie 1944 aus Art et Science eine Administrativkategorie blieben und bis an 80er Jahre benutzt ging. So hat zum größten Teil das umfasst, was den Hautgeben der Kulturpolitik verstehen. Allerdings muss ich auch im Heim suchen, dass nicht alles drin gefallen ist, was den Hautgeber als Teil von Kultur gesehen. Nationalbibliothek zum Beispiel war im Staatsbudget bis 1954 nicht unter dem Kapitel Art et Science abgelöscht. Der Staat hat an der Nachkriegszeit keine neue Kulturinstitutionen geschaffen, sogar der Staatsmuseum, den offiziell 1948 abgegangen ist, hat aber schon viel darüber bestanden, just dass es nicht dem Publik öffentlich war mit fixen Öffnungszeiten, wie mehr Teil durchgegeben, verstohlen. Der Staat hat sich darauf konzentriert, die bestehenden Institutionen zu legiferieren. Effektiv hatte sowohl die Nationalbibliothek als Staatsarchive beide Institutionen in Lützeburg aus der napoleonischen Zeit geirft hat, wie auch die Staatsmuseum keine legale Basis. Das hat sich recht spät geändert. 1958 ist ein Gesetz für die Nationalbibliothek und Staatsarchiven aufgestimmt ging. Das Gesetz hat zum Beispiel auch den Depot legal angeführt. Also Depot legal, das ist dann von den Pflichtexemplaren und Nationalbibliothek muss aufgehen. An 1960 ist das Staatsmuseum per Gesetz geregelt ging. An der Nachkriegszeit das Konzept von der Kultur, wie in Zanter dem 19. Jahrhundert existiert, an einer echten Phase kaum mehr vorgestellt ging. Das bei einem Enkelkonzept blieben, mit den schönsten und besten Wirken, also ein High Culture. Das gesehen ja noch an den Debatten an der Chambre, besonders zum Budget für die Kultur. Da sind immer dieselben Kategorien abgekommen, wie Künste, Literatur, Patrimoine, da bezogen auf Burgen und Schlösser, ganz am Anklang auch mit einer romantisierten Vision von der Vergangenheit, wie wir sie auch schon vor dem Krieg fanden, Musik und heinst du auch mal den Theater. Es gibt auch eine interessante Anekdote, die das ein bisschen illustriert, also den enkel Begriff von Kunst oder von Kultur, wie den Edward Steichen 1952 schon gegangen war, Family of Man-Ausstellung zu organisieren, hat die Idee, dass das soll eine Wanderausstellung sein, die Urstadtwelt gewiesen wird. Da hatten die Idee, dass die E-Stationen sich so Lützeburg sind, weil das ihr Geburtsland war. Und wie ihn das dann proposiert hat, 1952 zu Lützeburg, dass ihm gesagt ging, dass Fotografie doch keine Kunst wäre. Und natürlich war er dann nicht ganz froh, wie ihn die Antwort kriegt hat, dass er dann auch seine Relation mit Lützeburg während ein paar Jahre negativ beeinflusst, Region Sachs besser ging. Und anscheinend die Person, die ihm das gesagt hat, war der Josef Emil Müller, den damals Kunstkritiker war und auch am Staatsmuseum geschafft hat und responsabel war für den Service d'Education Ästhetik. Das ist nur ein kleines Beispiel, ich meine, das ist aber interessant für das zu illustrieren. Eine andere Rolle, die in einer Kulturpolitik rümpft, ist die von der Education. Kultur soll bestimmte Werte verbreiten und natürlich auch dummer ausgedrückt, dass Art et Science während vielen Jahren Teil vom Educationsministerium war. An dem Volley passen auch die bestehenden Kulturinstitutionen. Sie waren als Hauptpilier von der Kulturpolitik angesehen. Sie wären Teil von einem zivilisierten Land und müssen zur Education von der Bevölkerung beitragen. Es hat wiederum gesagt, dass am Budget der Nationalbibliothek bis 1954 nicht zu den Art et Science gehört hat, effektiv also Teil vom Budget für die Education. Dass die erzählerische Gedanken an der Nachkriegszeit so stark präsent war, kann ein paar Gründe haben. Erstens spielt die Erfahrung vom Krieg und der Wunsch, einen dauerhaften Frieden abzubauen, sicherlich eine Rolle. An dem Sinn soll Kulturpolitik demokratische Valore verbreiten und stärken. Zweitens hat ein Kulturminister, besonders Pierre Frieden, eine christlich-humanistische Philosophie vertreten. Pierre Frieden, der zum Beispiel ähnlich auch ganz viel geschrieben hat über die Education von den jungen Leuten. Und drittens hat es wohl auch mit einer generellen Konjunktur zu dienen. Der Historiker Pascal Horry hat für Frankreich eine demokratische Linie identifiziert, die nun Krieg entstanden wäre. Und wo es dann darum gegangen ist, Kultur der Bevölkerung zugänglich zu machen. Davor vom Staatsmuseum zu Lützeburg für Wanderausstellungen oder Filmprojektionen an den Schulen zu organisieren, als ein Beispiel davon. Allerdings war damit aber weiterhin auch mit einem enkel Kulturbegriff verbunden. Der Zweite Weltkrieg hat auch nicht der nationalen Idee an der Kulturpolitik angesagt. Schon während der Tschechenkriegszeit mit den nationalistischen Tendenzen am Nation Building war die Idee von der Nation an der Kulturpolitik stark präsent. Durch Monumente wie dem Dix-Lanz-Monument an der Stadt sollte nicht nur das repräsentiert gehen, was durchgestellt wird, sondern auch die Idee von der Nation, wie sie von bestimmten Gruppen verteidigt wird. Die nationale Idee hat 1939 mit dem Centenär von der Unabhängigkeit einen Höhepunkt gefunden. Es sollte gewiss gehen, dass Lützeburg eine eigenständige, legitime Nation wäre. Und natürlich wird dadurch im Kontext stattfinden für eine Angst von einer deutschen Annexierung. Und es dann auch nicht verpasst, meiste Erzählungen der breiter Bevölkerung zu präsentieren, zum Beispiel mit einer positiven Bewertung vom Mittelalter, wo Lützburg schon autonom gewirkt wäre, an einer negativen Bewertung von der freien Neuzeit an sogenannte Friemherrschaften. Das war also ein ganz teleologisches Perspektiv, den auf die Geschichte von Lützburg hat, wo ihn da probiert hat, an der Vergangenheit das Sens von der Lützburger Nation zu fanden. Hat ihn also mit dem Blick vom Präsens auf die Passe geguckt. Und natürlich war aber auch im Mittelalter keine so, dass Lützburg autonom gewirkt wäre, weil das war ganz andere Herrschaftsstrukturen und das war nicht so Grenzen, wie ihn sie dann an der heutigen Zeit kennt. Der nationale Diskurs ist auch einem Krieg geblieben, in anderem wenn es der Elitenkontinuität, wie die Historiker Josef Meyers oder Nicolas Marc, die eben auch die Meisterzählungen verbreitet haben, oder der nationalistische Schriftsteller Lucien König, auch noch bekannt in der Sigi von Lützburg. Ein gutes Beispiel ist der Transport von Jean de Blanensing überrascht aus Deutschland auf Lützburg am August 1946. Eine ganze Zeremonie und ein Cortège wurde dafür organisiert. An der Rede und an der Presse ist Jean de Blanen als Nationalheld durchgestellt gehen. Luxemburger Wort hat zum Beispiel den 26. August betitelt «Ein Kaiserpap an Heldekinnig nähst du heim». Voilà. Es war aber nicht die einzige Keier, dass in sich die nationale Idee gefeiert gauf. 1963 hat Stadt Lützburg den Millionär gefeiert. Das Festivität, das in sich kaum, was sogar überhaupt nicht an der Forschung analysiert ging. Allerdings hast du auch eine Menge Leute mobilisiert gehen für die Organisation, deals sogar dieselbe Akteure, wie schon für 1939 das Centenaire rumfand. Das waren zum Beispiel den Ökonomist Jérôme Anders, der Schriftsteller Marcel Noppenay oder eben den Nicolas Marc. Das hat dann auch dazu beigetragen, dass die Altersmoyenne von der Organisationskommission an den Arbeitsgruppen ziemlich heisch war. Was auch an der Presse bemerkt wurde. Am Lützburger Land vom 7. April 1961 war zum Beispiel ganz sarkastisch zu lesen, sollte diese Kommission auf die Idee verfallen, das Gesamtalter ihrer Mitglieder auszurechnen, so würde sie ohne Schwierigkeiten bis ins Zeitalter Siegfrieds des Gründers zurückreichen. Und effektiv an die Zusammenstellung von der Organisationskommission guckt, soweit Stadtbeurteilungen waren da nicht mehr Männer. Und es waren effektiv eine ganze Reihe von den Leuten, die waren noch schon 1900 geboren. Das ist natürlich auch nicht überraschend, wenn da auch ähnliche Ideen herumkommen wie 1939. Am Vierfeld vom Millionär dürfen sowohl positiv wie auch kritisch stimmen. Assoziationen dürfen encourageiert, viel mehr zu machen. Und auch wenn du in sich im Staat gehst, so wird die Regierung mit bedeutet, weil du auch als Fest vom ganzen Land konsideriert. Die Ideen, die diskutiert wurden, für den Millionär zu feiern, waren nicht ganz verschieden dann zu dem, was die für das Centenaire findet. Bisher sind publiziert, ein Monument sollte gebaut gehen, was nie gebaut wurde. Auch für den Centenaire sollte ein Monument gebaut gehen, was auch nie gebaut wurde. Ein Expo ist montiert gehen oder nach Theaterstücken gewiesen gehen. Es wurden aber auch Unterschiede. Im Gegensatz zu 1939 wurde keine Angst für eine Annexierung, aber Diskurse haben sich im neuen Motiv erweitert. Das für Lützburg ist eine Rolle an der europäischen Integration. Es hat noch viele Referenzen zur urbanistischen Entwicklung von der Stadt fand, die sich voll als eine statische Tradition und Modernität positionieren. Post vom ersten Grundstein von der Roter Breck zum Beispiel war ein Teil vom Programm für den Millionär. Wir gucken also hier einen Ausschnitt aus einem Film von Philipp Schneider, der kommuniziert wurde von der Stadt Lützburg für den Millionär. Und schwätzen hier nur noch ein Käuer über den Inhalt. Und damit gehen wir dann auch an 60er Jahren heran. Ab den 1960er Jahren kommen löserlös zu Veränderungen an der Kulturpolitik für die an den Debatten erreden, ihr dann ab 1974 mehr konkret gehen ist. Ich hatte schon erwähnt, dass Kulturinstitutionen legiferiert dürfen. Das kenne ich vielleicht als E-Beispiel gesehen, vielleicht auch, dass eben ein demokratisches Lehn an der Kulturpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg abkommt. Auf administrativen Niveau gab es auch eine Evolution. 1959 war für die erste Keier den Ausdruck Affaire culturelle abgetaucht. Sicherlich hat er doch mit dem generellen Kontext zu dienen. Wie dort in Frankreich 1959 ein Ministère des Affaires culturelles gegründet wurde, mit Minister André Malraux. Zu Lützburg hatte man zwischen 1950 und 1964 eine Spezialsituation, weil laut Arrêté Grand Ducal zwei Ministerien für Kultur zuständig waren. Den Innenminister von Pierre Grégoire für Art et Science mit einer Ablösung von spezifischen Kompetenzen, wie in hier auf der PowerPoint gesagt, aber Bereich die eben drinnen gefallen sind. An den Edukationsminister auf der anderen Seite vom Emil Schaus für Affäre kulturell, aber ohne weiter Definition oder konkrete Bereiche, die Lodel von Affäre kulturell wären. 1964 sind an beide Expressionen nach Science und Affaire kulturelle am Edukationsminister gruppiert gegangen. Das ist die erste Kehr, dass Kultur explizit am offiziellen Titel vom Minister auftaucht. Da gab es dann ein Minister de l'Education nationale et des Affaires culturelles. An 1969 war Kultur vom Edukationsminister getrennt und zusammengesetzt mit dem Kult unter der Leitung von Madeleine Frieden Kinnen. Das war die Witwe von Pierre Frieden und die erste Frau, die zu Lützeburg ministerisch gab. Die Entwicklung zwischen 1972 und 1984 weist aber, dass Kultur weiterhin eine unsicher politische Kategorie geblieben ist, weil sie dann zwischen dem Staatsminister und dem Edukationsminister zweimal hin und her gewechselt ist. Koexistenz von beiden administrativen Kategorien, also Affaire culturelle und Art et Science, hat bis 1984 angedauert. Allerdings muss man aber auch sagen, dass am Budget, am Staatsbudget schon für das Jahr 1966 Art et Science durch Affaire culturelle ersetzt worden ist. Aufgesehen von administrativen Entwicklungen von verschiedenen Undeutungen und Changementen kommen ab Ende von den 60er Weiterentwicklungen dabei. Da darf ich nicht den internationalen Kontext aus dem Blick verlieren. Movementen von mehr der 60er und Nachwirkungen haben uns traditionelle Valoren und Strukturen in Frage gestellt. Den ersten Petrolschock, die Stuhlkrise und die verstärkte Sensibilisierung von Umweltproblemen haben zu einem Bewusstsein von den Limiten vom Wussten beigetragen. The Club of Rome hat 1972 ein Buch veröffentlicht, eben gab man den Titel Limits to Growth. Dort kommen von neuen Technologien oder die Verbreitung von Massenmedien und Haushaltsgeräten wie der Fernseher oder Schallplatten und Diskurse über die Kultur beeinflusst. Massenmedien sind an ein kritisches Licht betrachtet. So also hat Madeleine Frieden Kinnen im November 1969 seinen konservativen Standpunkt daraus erklärt, dass Kultur spirituell und moralisch Valoren schützen müsste, gegen die industriell von Sex, Blut und Dreh. Und sie sieht, sie gibt hier inzwischen André Malraux. Zitieren, soweit ich das herausfand, denn André Malraux hat 1966 mal bei einer Ouvertüre von der Maison de la Culture zu Amiens von Sex, Blut und Tod geschwärzt. Schon lassen Sie mir schon eine Referenz eben darauf. Nicht darin war unbedingt der Meinung von der Minister. Denn Jacques Santer, zwischen 72 und 74 Staatssekretär für Kultur, hat schon eine mannerstrenge Position. In späteren Jahren sind Massenmedien weiterhin kritisch betrachtet, gemäß spätestens auf 74, 75 hat der Minister Kultur als Meier gesehen, den Bürger Dekodierung von den Medien beizubringen. Und trotzdem, praktisch gesehen, hat sich Kulturpolitik kaum geändert. Dort von der Kultur aus selbst blieben der Staat hat noch immer hauptsächlich eben darauf konzentriert, Subsidien zu verdienen, aber doch eine nicht so starke Intervention betätigen. Kulturelle Institutionen, das war eben den anderen Teil, waren noch immer als Hauptpilier gesehen. Allerdings stimmen heute Bekenntnisse von Politikern deals am Kontrast mit der tatsächlichen Situation, wie mangeln Platz und nicht genug Personal. Ein Deputierter René Vandenbulge hat 1969 die Situation resümiert mit kein Geld, kein Leid und kein Raum. An der Nationalbibliothek, die unter der deutschen Besatzung am selben Gebäude war, ist Wasser durch die Plafond gedrückt und Bücher waren auf Cape getasselt, weil nicht genug Platz war. 1971 ist sie zwar dann an Nahen Atheneum geplündert, wo sie noch bis das Jahr war, mit den restriktiven Öffnungszeiten 23 Stunden vor Woche kam zur Accessibilität beigetragen. Munch deputiert hat noch eine Erweiterung von den Öffnungszeiten gefordert, mir an den Jahren danach hat er sich nicht geändert. Gleichzeitig mir ging aber in der politischen Debatte noch eine große Sensibilisierung für die Probleme, was wohl auch durch Leid, dass ab 1972 der Minister einen ehrlichen Bericht von den Affaire culturelle an den Institutionen veröffentlicht hat. Er muss ihn allerdings auch sagen, dass das Budget für die Kultur limitiert war und die Möglichkeiten vom Kulturminister stark angegrenzt hat. 1971 wurde das Budget für die Kultur, also Affaire culturelle, 0,42% vom Staatsbudget repräsentiert. Und Minister Frieden Kinnen hat zwar gehofft, dass die Ausgabe für Kultur innerhalb von 5 Jahren auf 0,9% gehen klammern, sie hat allerdings die Rechnung ohne Stuhlkrise gemacht. Das Ziel konnte nicht erreicht gehen und hoffte, das Niveau von Ausgaben, also 0,9%, gewährt 1997 erreicht. In einer Phase, wo sich Diskurse gewandelt hatten, wurde ab 1974 noch die konkrete Kulturpolitik changiert. Was dann zuletzt geschieht, ist, muss ich auch an einen mehr breiten Kontext gesehen. 1972 kommen Experten an der Kulturpolitik am Kader von einer Konferenz vom Europarat zusammen und eine Deklaration von Argentinien ausgeschafft. Daran ist der Begriff von der Kultur erheblich erweitert gehen, dass Diversität von den kulturellen Praktiken unerkannt gehen. Das Dokument wird dann auch die europäische Kulturpolitik beeinflusst. Und dann an der Bundesrepublik Deutschland war in 1970er Zeit von der neuen Kulturpolitik an ihrer soziokulturellen Approche, verteidigt und umgesetzt von Leuten wie den Hermann Glaser oder den Hilmar Hoffmann. An Deutschland wird es mehr auf dem lokalen Niveau stattfinden, wenn es eben gerade eine föderale Struktur, weil die Bundesregierung der offiziell auch kein Kulturminister schaffen. In Frankreich ist Kulturpolitik von Malraux vorgestellt, besonders steht von der Maison de la Culture, weil bis sein Projekt Fach war, an dem Ziel von der Demokratisierung von der Kultur. De Jacques Duhamel, ein von den Nachfolger von Malraux, hat in den 70er Jahren eine neue Philosophie gefordert, ein Konzept vom Développement culturel, an einen Fokus auf den Mensch und dann auf die Institutionen. Die Changemente hat noch einen Impact auf das, was sich zu Lützeburg ab 1974 aufgespielt hat, wo gleichzeitig dann noch ein Changement an der Regierung gab. Weil an dem Jahr ist eine Regierungskoalition zwischen DP und LSAP formiert, ging die erste Kehrt unter der Nachkriegszeit, wo CSV dann an der Opposition war. Denn Robert Krebs als Educationsminister ging an damals heute noch den Departement für die Kultur überholen. Wahrscheinlich für die erste Kehrt überhaupt, dass in den Rapporten vom Ministerium von 1976 ein Etat des Lieux von der Kultur zu Lützeburg gemacht ging. An einem gewissen Sinn kann ich so, dass das den Viergänger war vom Kulturentwicklungsplan. So hat der Ministerium konstatiert, dass zwar kulturell offen beträchtlich wäre, allerdings auf bestimmten Domänen limitiert und auf bestimmte Plätze wie die Stadt oder Asch. Ich habe hier auf der PowerPoint ein Inhaltsverzeichnis vom Rapport von 1976. Die schon ein bisschen rumspiegelt, die ganzen Etat des Lieux, die gemacht wird. Anderweis spiegelt auch die Philosophie rum, die damals probiert wird, umgesetzt zu gehen. Das Departement für die Kultur ist auch mehr als Minister des Affaires kulturell abgetrunken, mit Versicht, eigene Reklame zu betreiben und über die kulturelle Offer zu informieren durch Broschüren oder Präsenz auf Evenementen. Mit darüber heraus hat ein neuer Approche entwickelt, der auf ein paar Konzepte basiert wird. Erstens, das Konzept von der Demokratisierung von der Kultur, die ich schon vorhin erwähnt habe, die da auch nicht neu war, die schon in 6 Jahren gab. Und die Idee von der Demokratisierung besteht daran, die kulturellen Institutionen dem Publikum mehr accessibel zu machen, zum Beispiel, indem sie eben auch Evenemente außerhalb von ihren Feierwänden organisieren. Denn das Staatsmuseum hat das schon in den 1950er Jahren gemacht, wie ich auch für drin erklärt habe. Für das Ministerium hat aber die Demokratisierung nicht die erwünschten Resultate, das ist eben noch eine Lektion, die gezogen hat aus den Kritiken, die Anfang von 60er Jahren kommen. Und wer auch nicht als Politik allein geht, eben nicht durchgehen. Den zweiten Begriff war kulturelle Demokratie. Das war ein neuer Begriff, den zu Lützeburg angefordert wurde, den wir aber in der Deklaration von Arques-Senon herumfanden. Die Philosophie wird darauf bestehen, dass Kultur zu neuen Interessen leiten und eine kritische Reflexion über die Umwelt bewirken soll. Es soll zur Emanzipation von Mensch beitragen. Eine kulturelle Demokratie ist auf einer Bottom-up-Approche basiert. Es ist um die Bürgeraktivitäten zu organisieren, sich über die Kultur zu exprimieren. Und kulturelle Demokratie war dementsprechend auch gebunden an einen breiten Kulturbegriff. Den dritten Begriff war, oder das dritte Konzept war soziokulturelle Animation. Das war ein sehr starkes Instrument für die kulturelle Demokratie umzusetzen. Das beste Beispiel davon war die Organisation von der sogenannten Semaine culturelle der Stadt und der Stadt Land. Der erste Semaine culturelle wurde zu Diddling 1975 organisiert und am Rapport vom Minister als dann auch in der Strache gehen, dass es sich um einen Arbeitsstaat handelt. Während der Semaine culturelle sollten Assoziationen und Autoritäten kollaborieren und als Sort von Aktivität organisieren. Das Woche sollten allerdings auch zu einer langfristigen, nachhaltigen kulturellen Entwicklung beitragen, zum Beispiel durch die Schaffung von Strukturen wie Lokalkulturkommissionen. Als konsultativ Organ für die Probleme von der Kulturpolitik nachzudenken und Propositionen zu machen, hat das Ministerium den Conseil Permanent pour l'Animation Culturelle geschaffen. Das war ein sechster Viergänger vom Conseil National de la Culture, den dann in den 80er Jahren geschaffen wurde. Wenn das Ministerium den Impact von der Semaine Culturelle positiv bewertet, soll es aber auch schwer zu müssen. Ob es zu neuen kulturellen Interessen bei den Bürgern gefördert wird, bleibt schwer zu beantworten. Auch wären das kein homogenes Evenement, immerhin und sie von den jeweiligen lokalen Akteuren aufgegangen, nicht alle durch für dieselbe Assoziationen. Kulturpolitik soll sozial Schichten erreichen, die sonst nicht von der kulturellen Offer profitieren können oder kein Aktien haben wie Arbeiter oder Immigranten. Der soziale Aspekt wird eine zentrale Rolle gespielt und dafür ist eben auch bei der ersten Semaine kulturell zu Diddling betont, dass es sich um einen Arbeiterstaat handelt. An den 70er Jahren hat auch die Politik vom Patrimoine evoluiert, mit echten Changementen an den 60er Jahren, die da schon ein bisschen vielläufer sind. Gesetz zu den Ausgrabungen von 1966 hat das Konzept vom Patrimoine kulturell Mobilier angefordert. Gesetz zu den Sites et Monuments von 68 hat Disposition in Relation mit der Publizität der Fassaden von 1927 aktualisiert. Ab den 70er Jahren ist ein Abfluss von supranationalen Organisationen bemerkbar gegangen. Zum Beispiel durch den Europarat, der 75 zum Europäischen Jahr vom architektonischen Patrimoine deklariert hat. Der Schutz sollte sich nicht um ein einzelnes Monument konzentrieren, sondern die ganze Karte an der Umwelt mit abzählen. Gebäude sollten neu beliebt gehen. Und ein Beispiel von dieser Politik war sich der Schwaf von Klefer Schloss für den Steichensing Family of Man Ausstellung. Ab 1974 hat das Ministerium dann Sensibilisierungskampagnen lanciert zum Patrimoine, zum Beispiel durch eine Broschüre «Neid Leben für uns Vergangenheit». 1977 ist das Service des Sites et Monuments Nationaux an die Leben gerufen worden. Mit der Stuhlkrise an der Schließung von Minen an Industriesiten, die letztlich minus in der Nacht zu den Verdingen zugegangen, ist auch der Wunsch mit Großkind, den industriellen Patrimoine zu erhalten. Das war eine Tendenz, die in Europa weit konnte gesehen. Und zu Lützeburg ist ein industrielles Patrimoine dann auch progressiv an Kulturpolitik von der Regierung integriert. Allerdings muss ich noch sagen, waren die ersten Initiativen von der Zivilgesellschaft ausgegangen, von Assoziationen von freieren Stuhl- und Minenarbeiter. Der Musée des Mines zu Römmling oder der Fonds de Grâce des Verdings sind Beispiele davon. Beim Gesetz von 1983 zu den Sites et Monuments Nationaux ist dann der Schutz vom industriellen Patrimoine dann auch gesetzlich verankert gehen. Allerdings geht es auch die Rückseite von der Medaille. Weil nicht alles konnte protegiert gehen und vieles zerstört gehen, als oft ohne, dass das Ministerium selber angreifen konnte, weil lokale Autoritäten an diesem Punkt eine große Autonomie hatten, sind Zerstörungen und auch nicht an den 1970er Jahren angefangen. Beispiele sind Villa am Boulevard Royal an der Stadt, die aufgerappt wurden, für die Banken Platz zu machen, oder die Aufrappe von der Hasteschmilde am Grund 1974. Ein bekannt Beispiel aus der Zeit als Löschenhaus zu Irster nach Umsee. Gemengen wollte eine Freizeitzone aménagieren, die hier heute geht, eben noch für den Tourismus umzukurbeln. An die barocke Kloster sollten sie schmatt integriert gehen. Entgegen der Warnung von den kompetenten Servicen vom Kulturministerium hat Gemengen mit den Bauherrschen aber angefangen, was dann dazu gefeuert hat, dass durch Vibrationen ein Teil vom Dach vom Löschenhaus zusammengefallen ist. Und Löschenhaus war eben noch schon in einem ziemlich fragilen Zustand. An 1976 wird dann der Gemengerat dezidiert, dass das Löschenhaus ganz aufgerappt wird, was am 1977 geschieht ist. Neben den Problemen im Bereich des Patrimoineschutz war das Ministerium von Krebs aber auch mit einer enger personeller und finanzieller Lage konfrontiert. Immerhin war durch Zeit von der Stuhlkrise. Per Rapport zum Gesamtbudget sind die Ausgaben für Kultur sogar aufgegangen von 0,44% 1974 auf 0,35% 1979. Neue Institutionen sind nicht geschaffen, gehen an den Viertel von der soziokulturellen Animation war, dass sie eben nicht so kaschenintensiv war, weil es ja ein Bottom-up-Approach war. Andererseits muss ich sagen, dass ab 1974 der Kulturbegriff erheblich erweitert wurde, dass aktive Überlegungen gefördert wurden, dass ein Etat des Lieux gemacht wurde, auf sich wurde, darauf konkret zu reagieren. Muss ich noch dabei bedenken, dass eben das Budget vom Minister stagniert bzw. raufgegangen ist und trotzdem gibt es eine Reihe Initiativen. Während die neue Kulturpolitik zu Lützeburg nicht alles ersatz hat, was wie drauf war, immerhin aus der erzählerischen Approche, zum Beispiel nach Bestuhe, blieben an alle Institutionen sie nicht einfach aufgeschafft gehen, als er auch an den Jahren der Nuh nicht wesentlich auf vorgestellt gehen. Nicht vom Pierre Werner ab 1977, dann auch für Kultur responsabel, weil Kitters und der Robert Krebs auf verschiedenen Punkten kritisiert hat, als schon gar nicht während dem zweiten Mandat von Robert Krebs von 84 bis 89. Das bringt uns dann noch zur letzten Periode, 1980er Jahre bis heute. Administrativen Niveau haben sich weiter Changemente gedauert. 1984 ist die erste Kette überhaupt ein eigenständiges Minister des Affaires Culturelles geschaffen. 1995 am Kulturjahr ist es unter dem Minister Erna Hanniko Schöpkes dem Minister de la Culture gehen. Das war eine symbolische Erinnerung. Zwischen 1990 und 2009 war Kultur dann Teil von einem großen Minister für Kulturrecherche und die Höhere Education. Und 2009 haben wir ein eigenständiges Kulturminister. Spezifisch für die 80er Jahre können in zwei Initiativen erwähnen, die nach bis heute mehr oder weniger nur wirken. Der erste ist die Schaffung vom Fonds Culturel National FOCUNA 1982 für den Mäzenat zu promovieren. Und gerade im Kontext von der Stuhlkrise wollte die Regierung neue finanzielle Ressourcen uns haben. Das gibt es schon anfangs von den 70er Jahren, probiert allerdings auch nicht Succes, weil doch kein steuerlicher Kader gibt. Und demnächst Minister Frieden Kinnen hat sogar erleichtert, dass es nicht geklappt hat, weil sie hat dann Angst, dass das Budget für den Minister noch weiter gekürzt wird und nicht funktioniert hat. Die zweite mit grosse Initiative ist die Entwicklung vom audiovisuellen Sektor und Promotion vom audiovisuellen Patrimoine nach dem zweiten Mandat von Robert Krebs. Den ersten Schritt wird kompagniert für die sogenannte Mémoire-Kollektiv audiovisuell, die soll audiovisuell Material über das Alltagsleben von den einfachen Leuten am Süden und am Norden vom Land sammeln. Als Resultat von der Kampagne hat das Ministerium zwei Bücher publiziert, Leben am Minnet und drei Jahre drauf Leben am Eislik. Neben der Sammlung von audiovisuellen Dokumenten hat die Regierung verstärkt auf den audiovisuellen Sektor sein A gerichtet. Das war auch eine Konsequenz von supranationalen Initiativen. Er danach wird der Europäische Jahr vom Kino und von der Television und als zweites von dem Jahr hat die Regierung 1990 einen audiovisuellen Fonds an die Liebe gerufen, den heute als Filmfonds bekannt ist. Neben diesen Initiativen ist der audiovisuelle Sektor institutionalisiert, gehen durch die offizielle Schaffung vom Centre National de l'Audiovisuel 1989, der an einem audiovisuellen Patrimoine konservieren soll. Die Regierung selber hat auch auf den audiovisuellen Sektor zurückgegriffen für verschiedene Initiativen. Für den 150. Anniversaire 1989 von der Unabhängigkeit hat die Regierung den Film Chaco Clac kommanditiert, den auf dem Roger Manderscheid sein Roman am selben Namen basiert. Beim CNA waren noch weitere wichtige Schritte gemacht in der Entwicklung von den kulturellen Infrastrukturen. Es war die erste neue Nationalkulturinstitution unter der Richtung vom Staatsmuseum. 1988 war darüber heraus auf Gesetz votiert, den all die bestehenden Kulturinstitutionen reorganisiert hat. Die Nationalkulturinstitutionen und dann auch ein Adjektiv national am Namen kriegt. Aus den Staatsarchiven sind Nationalarchive gehen. Das Staatsmuseum war als solch abgelöst gehen und auf zwei eigenständige Museen abgesplickt gehen. Das Musée National d'Histoire Edar und das Musée National d'Histoire Naturelle. Sie waren aber anfangs noch einmal am selben Gebäude und erreicht dann in 90er Jahren als den Musée National d'Histoire Naturelle geplündert. Der Vorwurf vom Kulturministerium sind in den 70er Jahren für Reklame für kulturelle Opfer zu machen, sind noch weiter gefordert gehen. An dem Kader hat das Ministerium zum Beispiel einen Film über die Nationalbibliothek in Auftrag gestellt mit dem Titel Bischerbank aus der Önnischgasse, den wir dann gucken. Ich meine, das ist ja schon aufgefallen, dass eben mit der Idee gespielt von der Bank, weil eben nur so viele Leute gedacht haben, dass das eine Bank wäre, weil zu Lützburg so viele Banken gehen. In 1980er und 1990er Jahren waren die Zeit, aber auch, wo die Ängste für den Verlust von der nationalen Identität zum Ausdruck kommen. Das war nicht ganz neu, aber hingehört schon für drinnen so Ängste, mit dem Umklammern von der ausländischen Bevölkerung zu Lützburg. In den 70er Jahren hat Astrid Lulling als Deputiert für eine Überfremdung gewarnt. Einer Politiker hat eine Kultur, damit genau die Sprache als Integrationsmoyen angesehen wie Jacques Santer. Gerade am Kader von europäischer Integration sind die Foren aber für die nationale Identität, wenn sie überhaupt definiert wird, intensiviert gehen. Nicht den Ausgangspunkt, mit sicherlich ein Evenement, den diese Foren verstärkt wird, für den 150-jährigen Anniversaire zur Unabhängigkeit von Lützburg. An dem Kader ist im Lampertsburg die Ausstellung der Litale Nation gewesen gehen, wo eben noch der Historiker Gilbert Trausch maßgeblich beteiligt war, der die Nationalgeschichte nur erzählen soll. Denn das Kulturministerium hat sich kulturelle oder nationale Identität als ein offizielles Ulaies fixiert. Das war zum Teil auch eng verbunden mit der europäischen Integration und der Gründung von der EU durch den Treaty von Maastricht 1993. Nach 2004 hat Georges Kalte bis 2004, also bis an dem Jahr Direktor vom Cité Monument, die Angst ausgedrückt, dass Lützburg von der grossen Oper kein verschleckt gehen. Für die Stärkung von der nationalen oder kulturellen Identität hat die Regierung an den 90er Jahren eine Reihe Initiativen geholt, besondere Relation mit Literatur und Spruch. An den 90er Jahren ist das Centre National de Literatur geschaffen worden. Schon 1984 war Lützburg zur Nationalspruch erhoben worden. 1990 ist der Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise an die Liebe gerufen worden, denen auch so ein Diktionär erschaffen. Und dann eben mehr rezent und auch nach Gesetz von 2018 wird Promotion von der Lützburger Spruch. An den Diskursen war warum eine Tension zwischen nationaler Identität und multikultureller Gesellschaft präsent. Beide Ideen konnten sogar mit engem Atemzug verteidigt gehen. So hat der Premier Jacques Santer 1994 in der Chambre deklariert, tout en tenant compte de la dimension interculturelle de notre société, le gouvernement veillera à ce que l'identité culturelle nationale soit garantie. An anderen Dokumenten wie an den Rapporten vom Kulturministerium ist Lützburg als Europe en préfiguration dargestellt gehen. Fortifikationen von der Stadt Lützeburg hatten an den Debatten über die Nationalidentität nicht gefehlt. Für das Kulturministerium waren sie der Garant von der Unabhängigkeit. 1994 sind sie UNESCO-Weltkulturerbe gegangen, ob sie das Formular, was noch übrig war. Allerdings waren die Renovationen nicht immer positiv betrachtet. Der Historiker Michel Pauli hat dem Service des Sites des Monuments mangelnd von Professionalismus vorgeworfen. Der Journalist Romain Cohn hat sie als bonbonfarbene Disneyland-Renovierungen bezeichnet. Während das Ministerium die kulturelle Identität als offizielles Ziel fixiert hat, als Kulturpolitiker auch benutzt ging, für den Image von Lützeburg aufzubessern. Immerhin war Lützeburg als Steuerparadies auf Verruf geraten. Kulturpolitik sollte helfen, das Bild aufzubessern. Kulturpolitik ist dann zu einer Standortpolitik gehen. Nun französische Vorbild mit dem Centre Pompidou oder der Renovation vom Louvre wollte die Lützeburgische Regierung ein Grand Projekt bauen. Ein repräsentatives Beispiel häufig aus wurde Moudam und Kirchbirsch, der von Yao Ming-Pai konzipiert gehofft, derselbischen Architekt, der für die Renovation vom Louvre verantwortlich war, also die Pyramide vom Louvre aus von ihm. Der Moudam war wohl von denen am meisten contestierte Projekt von den 90er Jahren. Der erste Idee vom Projekt, anfangs nach Centre d'Art Contemporain genannt, geht an die 80er Jahren zurück. Wo ich am meisten Schlidi Polfer heute einmal behauptet, wer der Schaffenrot von der Stadt gewischt in der Idee für die Stadt, mit der das aber nicht so richtig, wird dann Faberg als Member vom Nationalen Kulturrot, das 87 so ein Centre d'Art Contemporain vorgeschlagen hat. Löser-löser ist das Projekt dann effektiv von den Autoritäten abgegriffen gehen. Die Paar sind engagiert gehen ohne Architektenkonkurs. Wie sich auch froh von der Kollektion beruhen zu lassen, hat die Regierung dann oft auf den Bernard Seisson zurückgegriffen, den Direktor vom Musée d'Art Moderne zu Saint-Étienne war. Dass der Mund um den Standort Lützeburg sollte helfen, war nicht verstoppt gehen. Denn Premier Jacques Santer hat an einem Interview im Land am April 1991 zu verstehen gehen, dass ihn ein architektonisches Kunstwerk braucht, für Kunstobjekte umzuzählen. An dem Musee gibt dann noch auszuweisen, dass Lützeburg mehr wie ein Finanzplatz wäre. 1991 wurde der erste Plan präsentiert. Den hat vorgesehen, dass der Fort Thüngen, den heute Festungsmuseum als Entrée-Saal benutzt wird, natürlich der wäre ganz eitel gemacht, gebannt. Für den Pai wäre das ein Symbiose gewischt von allen modernen Elementen. Das ist aber in der Zivilgesellschaft auf Widerstand gestoßen. Kritiken, die das Projekt mitgebracht hat, haben nicht unbedingt daran bestanden, dass die von einem Kunstmuseum als solcher vorgestellt wurde, mit Gaufen, Kritiken um Schwach vom Sitz und der Vorgehensweise von der Regierung, was das Budget betrifft, um Fett, dass ihn sich mehr für die Architektur wie für den Inhalt interessiert oder auch, dass die Regierung den Avis vom Saison ignorieren gave. Darüber hinaus hatten die geplanten Investitionen dazu gefordert, dass ein kulturelles Projekt mit Vergrößerung vom CNA in einer guten Rolle kriegt. Am Juli 1992 sind Pläne auf Eis gelöst worden. Das war aber nicht das definitive Ende vom Projekt. 1996, nun im Kulturjahr, als die ihrem abgegriffen und umgeändert worden. Da gab dann die Idee, dass im Fort Thüngen ein Musée de la Forteresse zu machen und der Plan von Moudam wurde modifiziert. Am Kader von den grossen Projekten hat die Regierung 1991 ein Expo organisiert mit dem Titel «Les équipements culturels du Luxembourg, Réalisation et Grand Projet», das zum Beispiel zu Paris gewiesen wurde. Da sie bestehende Institutionen gewiesen gehen, mehr zukünftige Projekte wie den Moudam oder die Philharmonie. Ein anderes Beispiel von der Standortpolitik und von der Selbstpromotion von Lützeburg wird von der Ausstellung «Imago Luxemburgi». Amsterdam war im Juni 1991 die erste Station. Mit der Ausstellung soll Lützeburg als Kultur präsentiert gehen. Auch da hat die Idee von einem Europa am Klang herumfand. Auch da wollte ich ein Bild verbreiten, das etwas anderes weiß wie das von einem Bankenparadies. Und auch da wollte ich weisen, dass Lützeburg eine eigene kulturelle Identität hat. Aber wenn sich auch die zwei Situationen anguckt, die ich hier weisen, ist es ziemlich interessant, dass ich einen Widerspruch habe, weil im Rapport vom Kulturministerium steht, dass ich nicht ein offizielles Bild vom Land weisen will, mit dann aber der Jacques Santer am Vorwort vom Ausstellungskatalog sieht aber, ja, wir wollen weisen, dass Lützeburg europäisch wäre und dass ein Sterne wäre durch Mischung von romanischen und germanischen Kulturen, also französischen und deutschen Kulturen. Lützeburg hat dann noch verstärkt auf internationalen Expoen und Evenementen teilgeholt. Am Lützeburger Pavillon auf der internationalen Foire zu Sevilla 1992 ist Lützeburg als modernes Land dargestellt worden, europäisch als Drehplatz von internationalen Echangen. Der audiovisuelle Sektor war stark repräsentiert, und Lützeburg hat sich dargestellt wie ein Land mit einer langen Tradition vom Bild. Am Katalog, zum Beispiel vom Pavillon, wird eben noch darauf insistiert, dass schon im Mittelalter, ich zitiere, «les moines de Chanard dessinés et peignés les plus belles enluminures d'Europe». Das wird uns impliziert, dass es schon eine lange Tradition vom Bild zu Lützeburg gibt. Das europäische Kulturjahr 1995 war sicherlich ein von den bedeutendsten Evenementen an der Kulturpolitik von den 90er Jahren. Auch das soll benutzt werden, für das Bild vom Land abzupolieren. Drei Themen vom Jahr waren Dialog zwischen Kulturen, also die Idee von der Multikultur, nicht gefehlt. Für 1995 gab es am Vierfeld während dem Jahr durchaus kritische Stimmen. An der sogenannte Plakat, in ein von den Fotos, hat so ungefähr eine Polemik gesucht. Das war eben ein halbplakischer Akrobat, den auf der Broschüre vom Kulturjahr zu gesehen war. Allerdings sind Kritiken mit der Zeit zurückgegangen, weil 95 einen langfristigen Abfluss auf Kulturpolitik an der Los hat. So sind Autoritäten über den Mangel von kulturellen Infrastrukturen am Land sich bewusst gehen. Den Ausbau davon, den ich schon erwähnt habe, war zum Teil eben noch eine Reaktion darauf. Die Jahre hat zu einer Dynamisierung und Professionalisierung vom kulturellen Sektor beigedrungen, neue Assoziationen und Plattformen gegründet, der Congé culturel ist angefordert, die Musikseducation ist reformiert, das in der ministerische Erna Hanniko Schöckes, die selber eine Musikausbildung hat. Und 2007 hat der Lützeburg das zweite Kulturjahr organisiert, das geht auf die Großregion erweitert. Und dabei soll die Position von Lützeburg als Zentrum oder Hauptmotor von der Großregion gefestigt gehen. Wir haben also weitere Schritte gehen mit dem Projekt vom Nation Branding, den 2014 lanciert wurde, und noch zu einem besseren und kohärenten Image beitragen soll. An der wissenschaftlichen Literatur zum Nation Branding wird das Konzept als etwas definiert, was eine Reihe von Elementen man nicht vermischt, für eine Differenzierung und spezifische Charakterisierung zu ermöglichen, die sich dann in einem Zielpublikum riecht. Das ist ein Marketinginstrument, das bestimmte Narrative und Bilder heraussieht, die kondensiert gehen in Logo, Slogan oder Bilder. Das Element geht dann über Evenemente oder Medien verbreitet. Kontroverse Aspekte gehen nicht geschwärzt, Bilder gehen von negativen Konnotationen gerängt. Komplexe Assoziationen gehen weggelöst. Der Prozess aus dem Nation Building nicht unbedingt ganz unähnlich, in dem aus welcher Perspektive guckt, weil Bild oder eine Vorstellung von einer Nation oder von einem Nationalstaat geteilt konstruiert. Am Unterschied aber zum Nation Building ist das Bild ja aber primär gedauert, für es nur draußen zu präsentieren, also international. Auch heute zu Lützeburg geht eben mit einem Logo, den X, mit einem Slogan Let's Make It Happen und mit konstruierten Bildern geschafft. So ist die Initiative für den Nation Branding vom Wirtschaftsministerium ausgegangen. Es handelt sich um einen Ausdruck davon, was schon seit den 90er Jahren probiert wurde zu machen. Kulturpolitik ist auch nicht vom Nation Branding ausgeschlossen. Im Kader vom Nation Branding finden dieselbe Ideen und Elemente rum, die noch schon aus den 90er Jahren kennt. Man unterscheidet, dass das kein Marketing-Experte bezahlt wurde für neu zu entdecken. Lützeburg für offen, dynamisch, Land für ein Meltingpot von Nationalitäten und Kulturen. Es gäbe allerdings eine andere wichtige Entwicklung verpassen, wenn ihr nicht auch die wirtschaftlichen Resonemente ausschwätzt. Die sind eng verbunden mit der Abbesserung vom Image. Der Nation Branding ist ein gutes Beispiel von diesem Lien, mit dem Lien finde ich noch ein anderes Beispiel an der Kulturpolitik rum. Effektiv wurde den Center den 1980er Jahren um internationalen Niveau eine Evolution, wo die Investitionen und Kultur verstärkt mit ökonomischen Argumenten legitimiert gehen. Der französische Kulturminister Jacques Lang hat 1982 schon deklariert, Ökonomie und Kultur même combat. Kultur gibt nicht mehr als etwas von der Wirtschaft komplett getrenntes angesehen. Und diese Idee war auch nicht auf ein politisches Spektrum limitiert, immerhin war der Jacques Lang ein Sozialist. Merizent kann ein Beispiel vom Jahr vom kulturellen Patrimoine 2018 erwähnen. Da ist in einer Broschüre, die noch im Internet fand, von der EU den wirtschaftlichen Aspekt angeschaut gehen, für die Wichtigkeit vom Sektor zu unterstreichen. Für andere Länder ist auch zu Lützeburg Kultur mit Tourismus, Croissance und Arbeitsplätze verknappt gehen. Es hat viele Beispiele, die ich wieder genannt habe, wie die Kulturjahre von 1990 und 2007, stungen auch wirtschaftliche Erwartungen. Beide Kulturjahre sind vom touristischen Standpunkt aus betrüscht gehen, zum Beispiel am Impact auf die Vernüchtungen. Allerdings war der Tourismus auch nichts Neues. Die Regierung hat schon in der Zwischenkriegszeit versucht, die Tourismusindustrie zu developieren. Was aber sicherlich neu ist, das ist die rezente Entwicklung von den sogenannten kreativen Industrien. Ein Modellbeispiel für die Verknappung von Kulturpolitik und Wirtschaftsinteressen. Das Konzept von der kreativen Industrien ist spätestens seit den 90er Jahren am Umlauf gewischt, in Ländern wie Australien oder Großbritannien. Die EU hat seit den 2000er Jahren die kreative Industrie verstärkt unterstützt und Center 2014 zum Beispiel gibt das Programm Creative Europe. Allerdings lässt sich der Begriff als solches schwer definieren und ist am politischen Diskurs ziemlich vage geblieben. Generell können Kreativindustrie Bereiche umfassen wie grafischen Design, Architektur, Marketing, Publizität, Videospieler, Fashion Design, also Führung. Zu Lützeburg ging die Entwicklung vom audiovisuellen Sektor an den 80er Jahren als Viergänger von der kreativen Industrie in Ugesinn. Zunter den 2000er hat Lützeburg eine Reihe Gesetze und europäische Direktiven in Relation mit Copyright umgesetzt. An offiziellen Dokumenten hat die Regierung Wichtigkeit von Innovation und Kreativität unterstrich. An der Zeit ist der Begriff Kreativindustrie in einem Vokabular abgetaucht, ohne aber eine offizielle Politik zu sehen, aber mit Verzögerung per Rapport zu anderen Ländern. Der Rapport vom Kulturminister 2006 wird in einer Statistik explizit Kreativindustrien erwähnt, neben den kulturellen Industrien, und hat dann dabei den wirtschaftlichen Impact hervorgehoben. Mit Lützeburg hat er definitiv einen internationalen Trend abgegriffen. 2013 mit der Koalitionsregierung von DP, LSAP und Die Gring sind die Kreativindustrie in der ersten Kehr als offizielle Kompetenz vom Kulturminister angeschrieben gegangen. Allerdings sind die meisten Initiativen vom Wirtschaftsminister ausgegangen, was doch schon viel aussieht über die wirtschaftliche Exploitation. 2017 ist zum Beispiel der Creative Industries Cluster als Teil von Lux Innovation und Liebe gerufen gegangen. Und ein Projekt wie der Nation Branding beruht natürlich auch ganz stark auf die Kreativindustrie durch Publicität und Marketing, durch Graphic Design am Logo oder durch Produktion von einem kleinen Film für den Nation Branding, der ja Let's Make It Happen geheischt wird. Es soll aber auch nicht den Eindruck entstehen, wie wir just nach wirtschaftlichen Resonamenten dominiert hätten. Natürlich haben sich in den letzten 15 Jahren auch andere Sachen gedauert, ganz in Ludovic noch aufgesehen, wie in die bewerten will. Die Philharmonie und die Mutter nach einer langen Zeit, 2006, sind abgegangen. 2004 sind Kulturinstitutionen reorganisiert gehen, also wie 2005 die Musikedukation. Den Statut vom Artist ist reformiert gehen, der Filmfonds ist reformiert gehen, und 2018 war direkt durch drei Initiativen markiert. Das Schiefgesetz gefotiert, die erste Kehr überhaupt, dass mehr so Gesetz haben, auch wenn es den Historiker, wenn es lange Schutzfristen viel Kapselbrüche berät. Es wird europäisch Steuer vom kulturellen Patrimoine an den Kulturentwicklungsplan als präsentiert gehen. Am meinem Vortrag wollte ich einen Überblick über die Entwicklung von der staatlichen Kulturpolitik zu Lützeburg gehen. Es sollte gewiesen gehen, dass Kulturpolitik immer auch an einem bestimmten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kontext existiert. Am Laufe der Jahrzehnten hat den europäischen und internationalen Kontext immer eine große Rolle gespielt. Das gesagt ihn zum Beispiel an 6er, 7er Jahren die erste Kehr ganz gut mit der neuen Approche zum Patrimoine hin zu einer neuen Kulturpolitik. An den 8er Jahren ist die Entwicklung vom audiovisuellen Sektor nicht ohne den europäischen Kontext zu verstehen. Stuhlen. Spätestens mit UNESCO Weltkultur, eben am Merizent mit der Promotion von der kreativen Industrien und internationalen Tendenzen und Initiativen, die Lützeburg Kulturpolitik beeinflusst. Wenn man sich rezente Entwicklungen und aktuelle Debatten anguckt, stellt sich der Kulturpolitik auch eine Reihe Fragen und die vielen. Es stellt sich die Frage, wie eigentlich von der Kulturpolitik profitiert oder wie ausgeschlossen wird, wie eine Tension zwischen Accessibilität und Exklusivität, zwischen Demokratisierung und Privilegierung. Als Beispiel denke ich an die Kirchbirch, wo das Jahr in die neue Nationalbibliothek abgegangen ist. Das ist ein riesiger Fortschritt, weil nur 200 Jahre als Nationalbibliothek an ein Gebäude extra für sie gebaut wurde. Andererseits ist es ein Quartier, die schon verwendet ist mit bestohlenen Institutionen und Infrastrukturen. Im Kirchbirch gibt es viele Kulturinstitutionen, neben der Nationalbibliothek, der Mudam, Philharmonie und dem Musée Drei Eschlen. Es stellt sich die Frage, was vom kulturellen Patrimoine wird erhalten bleiben und was aus wirtschaftlichen Motiven aufgerappt wird. Das Tension haben wir gesehen für die 7er Jahre und wir sehen sie gerade auch im Kontext von S22, zum Beispiel mit den Debatten, was Hall des Soufflantes zu Belleville betrifft. Es stellt sich die Frage, wer ein finanziell Mäuer in Kulturpolitik soll tun. Die ganze Entwicklung zwischen den 90er Jahren, die ich nur gezeichnet habe, war möglich, weil wirtschaftlich gut ging, weil der Kreis das Bewusstsein ging für die Kultur, weil der Staat der Kultur die nötig finanziell Mäuer ergeben hat. 2006 und 2007 hat Kultur 1,4% vom ganzen Staatsbudget ausgemacht, zum Teil auch wenigstens im Kulturjahr. Und das war das höchste Niveau, das wir zuletzt beschatten. Nur 2007 war die Tendenz relativ zum Gesamtbudget erst negativ und hat seit 2014 zwischen 0,8 und 0,95% geschwankt. 2019 ist dann auch nach der Education Musicale rausgeholt, das ist bei dem Educationsministerium übergegangen. Laut dem Budget für 2020 sollten Budget für die Kultur nach 0,73% ausmachen. Allerdings muss ich bedenken, dass die Gesamtdepense vom Staat so stark geklommen komme sind, dass der sich den Unterschied möchte. Für das zu vereinfachen, den Niveau zwischen 0,8 und 0,95 ist ungefähr das Niveau, das wir anfangs von den 90er Jahren hatten. Allerdings muss man unterscheiden, dass in der Zwischenzeit eine ganze Reihe kulturelle Institutionen dabei gekommen sind. Dann hier wird das Kulturpolitik aber auch immer für bestimmte Zwecke benutzt. Gehen. Und das nicht von der Hand zu weisen, dass die von der Nation eben noch immer präsent waren. Das Idee kann sich über verschiedene Meinungen ausdrücken. Dadurch, dass sie wichtig vergangene Evenemente und Nationalhelden gefeiert wird, durch Diskurse von der nationalen Identität oder dass sie eben noch ein bestimmtes Bild von der Nation überhaupt verkaufen will. An einer Zeit von einer globalisierten Welt, wo Länder stiert gehen, nicht konkurrieren für Unternehmen umzuziehen, als Kulturpolitik verstärkt zu einer Standortpolitik gehen. Lützeburg sollte eben auf Weltkarte gesetzt gehen. Von dem ist die Entwicklung von der Kulturpolitik an einem Satz resümieren, so kann den ganz überschwätzt da vielleicht auch ein bisschen provokativ so, dass sie vom Nation Building am 20. Jahrhundert zum Nation Branding am 21. Jahrhundert übergegangen ist.
Lützeburg auf Weltkarte setzen, Kulturpolitik vom Nation Building zum Nation Branding. Ich vertrete von Fabio Spirinelli von der Uni Lützeburg. Merci für den Interesse.